Ja, herzlich willkommen. Konstante Veränderung Folge 40. Links von mir sitzt
André, grüß euch.
Gegenüber von mir
der Christian.
Und wir haben einen Gast. Herzlich willkommen, Franz.
Ja, hallo, Franz Kramer.
Lieber Franz, meine Frage ist immer, was steht auf deiner Visitenkarte oder was hast du in deiner Outlook-Signatur stehen?
Also, ich habe keine Visitenkarten mehr, weil das habe ich nur noch elektronisch. Aber in meiner Outlook-Signatur steht Betriebsratsvorsitzender Microsoft Österreich.
Moment, wenn du sagst, du hast keine Visitenkarte, nur elektronisch, da steht ja auch was drauf.
Ja, dort steht auch Betriebsratsvorsitzender. So, absolut richtig, Christian. Gut beobachtet.
Seit wie vielen Jahren Betriebsratsvorsitzender?
Seit 4 mittlerweile, ja. Und erster der Microsoft, ja.
Genau, das ist nämlich das Spannende. Der Franz ist in der Geschichte der Microsoft Österreich, meines Wissens nach,
ja,
der erste Betriebsratsvorsitzende.
Absolut richtig, ja.
Und 4 Jahre heißt, es ist bald Neuwahl.
Jawohl. Nächstes Jahr.
Franz, was hat dich bewogen, mit einer Betriebsratsliste zu kandidieren?
Das ist eine super Frage, weil das damals, wenn du mich vor wahrscheinlich 10 Jahren oder auch noch vor 6 Jahren gefragt hättest, ob ich Betriebsrat werden will, weil ich wahrscheinlich gar nicht gewusst, was der wirklich macht. Aber wie der Zeitpunkt gekommen ist, wie sich bei uns eben der Wunsch nach einem Betriebsrat gebildet hat im Unternehmen, war es für mich eigentlich klar, was ich machen möchte oder machen möchte, ja, was ich machen möchte, wenn ich Betriebsrat werden würde. Das heißt, für mich war der Beweggrund, die vielen guten Kulturthemen und Themen der Microsoft zu kombinieren mit der Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und so hat sich dieser Wunsch in meinem Kopf so ein bisschen gebildet, weil wir doch sehr, sehr stark, also ich persönlich den Drang gehabt habe zu sagen, das wäre, so würde ich mir vorstellen, was ein Betriebsrat machen sollte. Und da gab es Gott sei Dank auch viele Mitstreiter. Einer sitzt rechts neben mir, der Christian, der auch vom Anfang an dabei war. Und viele andere, Gott sei Dank, Kollegen und Kolleginnen. Es sind durchaus ein sehr diverses Team, die hier auch denselben Wunsch hatten. Und so hat sich unsere damals Liste gebildet. Und so sind wir in die Betriebsratswahlen gegangen. Das war zu einer Zeit, Corona, glaube ich. Ja,
genau, mitten das war Corona. Ja.
Also spannende Zeit. Ja. Mhm. Und so haben wir gestartet und ein kleines Programm gemacht und das ist Gott sei Dank gut angekommen. Ja.
Darf ich vielleicht noch ergänzen, ja, weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch in meiner beruflichen Aktivität mit Betriebsräten bei anderen Unternehmen zu tun gehabt und ich fand die Fragestellung, wie ist ein Betriebsrat bei einem Unternehmen wie Microsoft, es muss irgendwie anders sein und also es ist anders.
Ja, legitimer Ansatz.
Gut, und jetzt es gab 2 Listen, nur zur Sicherheit. Genau. Es war nicht nur eine Liste, die gewählt wurde und somit gewonnen
hat. Es war demokratisch, also man kann sagen, genau, ist der Prozess, das ist alles gut verlaufen. War auch keine Liste vom Management jetzt, dass sie die gedacht haben, die müssen das machen.
Ja. Also ich war ja auch bei der anderen Liste ganz kurz, als es noch nur eine Liste gab.
Am Anfang, ja.
Es war interessant, dass doch da durchaus innerhalb von Microsoft unterschiedliche Erwartungen an die Betriebsrataktivität und was damit bewirkt werden soll, war. Also eine Liste war für mich eine, wo ich nicht aktiv mitmachen wollte. Die andere beim Franz dagegen, das hat sich mit meinen Vorstellungen absolut, also deutlich mehr überlappt.
Jetzt ist es ja nicht so, Franz, du bist ja nicht frisch zu Microsoft gekommen, hast gesagt, jetzt gründe ich einen Betriebsrat, weil das haben wir in unserer alten Firma gehabt.
Ja.
Wie lange bist du schon Teil der Microsoft Österreich?
Ja, ich traue mich jetzt, wenn man nicht nachdenkt, kriege ich selber Gänsehaut. Also ich bin über 29 Jahre bei der Microsoft, also 1996 begonnen, als damals Produktmanager für Windows 95. Da nicht im Launch, sondern schon Post-Launch war das. Plus damals noch die sogenannten Microsoft Consumer-Produkte, die unter Microsoft Home vermarktet worden sind. Und da sind Produkte, da bin ich jetzt gespannt.
Jetzt musst du aber den Leuten helfen, sich
zu erinnern. Ich auch.
Ja, ja, das waren zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, das kennt keiner mehr am Podcast, diese Produkte. Fury 3, das war ein Shooter damals, ja, das war so ein Weltraum-Shooter, ganz neu dazugekommen. Sidewinder Gaming-Hardware, das war eigentlich eine super gute Hardware, teilweise super innovativ mit Motoren gesteuert, da haben wir eine sehr große Palette gehabt, Flugsimulator, den kennt man, aber auch die ganzen Produkte wie Encarta, das ist also die Online-Enzyklopädie, die kennen viele noch, aber so Themen wie Julia Child's Cooking, ja, das war so ein Kochbuch online, also auf CD-ROM damals noch, oder was gab es da noch?
Irgend so das war die richtige Idee zur falschen Zeit.
Ja, es war auch damals schon gar nicht so schlecht, weil halt CD-ROM damals das Medium Nummer 1 war, wo
aber ich stell dir mal vor, Julia's mit Cooking als auf Social Media.
Ja. Also wie gesagt, das waren so die
damals noch nicht.
Ja, genau.
Richtige Idee zur falschen Zeit.
Und so bin ich quasi zu Microsoft gekommen als Produktmanager und von Tag an 1, April 96, wirklich auch unglaubliche Erlebnisse in den Unternehmen mitbekommen. Ja.
Sehr wild, da waren wir alle in der Schule.
Wie war der
das ist korrekt,
ja. Hiring-Prozess 1996 und wie stark hat sich das zu heute verändert?
Der Hiring-Prozess war wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich. Interessanterweise gibt es eine sehr interessante Story auch bei mir. Ich habe eigentlich eine Initialbewerbung gemacht, weil Microsoft war schon immer so mein Dream Company. Ich habe die Biografie von Bill Gates damals, die geschrieben worden ist, der ist Mr. Microsoft, habe ich gelesen und dachte, mal kulturell, das passt für mich und war auch produktmäßig vorher schon. Ich war bei der Digital Equipment, auch so ein Urgestein der IT, für Windows NT damals zuständig, auf der Alpha-Plattform, wenn das noch jemand kennt, also MIPS-Plattform. Und das war irgendwie so ein Punkt, ich wollte immer so, habe immer Berührungspunkte mit der österreichischen Niederlassung, habe mich selbst beworben, ich sagte, jetzt ist die Zeit, dorthin zu gehen. Und da war ich eben dazwischen auch bei Philips Beach. Und das war so der Zeit, wo ich sagte, ich bewerbe mich, habe mich beworben, habe ein Interview gehabt, damals Alex Stüger, das war damals der COO in Österreich, der mir ganz klar erzählt hat, Erwartungshaltungen, das war Runde 1, Runde 2 war HR und that was it. Also das waren zwei Runden. Zur gleichen Zeit, spannenderweise, bekam ich eine Anfrage über einen Headhunter zu einer anderen Opportunity, wo man dachte, naja, das hört man sich halt auch an, wenn man schon gefragt ist, freut mich. Aber im Interview war es sehr spannend, weil ich dachte, das klingt fast so ähnlich wie eigentlich das, wo ich mich gerade bei der Microsoft beworben habe. Wie wir dann draufgekommen sind beim Closing des Gespräches, bis dorthin haben sie mir nicht erzählt, welche Firma das war, haben sie gesagt, ja, Microsoft sucht nämlich einen Produktmanager, wie wir das wollen, aber ob ich mich nicht bewerbe, sage ich, ja, bin ich eigentlich schon in Gesprächen. Und so hat sich das irgendwie ergeben und beide dürften gedacht haben, ich bin der richtige Mann für diesen Job oder der richtige Mensch für diesen Job. Und so bin ich zu Microsoft gekommen. Ja. Und ich muss auch immer wieder sagen, ich bereue es nicht und habe es nie bereut. Das ist ganz, ganz spannend gewesen. Ne?
Gut, aber 96, da hast du dann sicher eine andere Rolle dann später irgendwann auch
genau, also wahrgenommen. Genau, eine andere Rolle. Also wir gleich nach, glaube ich, einem Dreivierteljahr wurde Produktmarketing umstrukturiert. Da bin ich in den Vertrieb gekommen, Retail, Mediamarkt, Saturn, Niedermeyer. Waren so damals meine, Haas, ja, Haas, das war ganz spannend.
Müsste es nicht kennen, ja.
Phobis war auch einer meiner Kunden. Okay. Dort war das Wichtige eben, die Produkte der Microsoft zu platzieren, auch in Bezug auf OEMs und also eben PC-Installationen und so weiter. Das war auch so, ich glaube, 1,5 Jahre, 2 Jahre das gemacht. Dann bin ich zurückgekommen ins Produktmanagement. Dann eigentlich schon auch als Leiter der damaligen Produktmanagement-Abteilung. Das war also das erste Mal Manager-Job bekommen und war dann fürs gesamte Portfolio zuständig, Developer-Produkte, Server, Windows, Consumer ist dann abgekoppelt worden. Dann kamen die BGs, also unsere heutigen Go-to-Market-Manager, da war ich für Office und Windows als eine Person zuständig, unglaublich. Damals CEO, COO und CFO der Produkte hat es geheißen. Und ja, das war, weil das war eben der die Budgets verwaltet auch hat, also auch für Vertrieb. Also waren wir damals zum Beispiel was möglich, dort in Vertriebsressourcen zu investieren. Wenn man gemeint hat, man braucht das am Markt. Ja,
hast du von damals noch eine Visitenkarte?
Nein, glaube ich nicht mehr.
CFO.
Ja, das war immer so ein inoffizieller Titel. Ja. In Wirklichkeit, sagen wir, haben wir uns sehr viel mit Excel beschäftigt. Ja. Ah, okay. Aber es war trotzdem spannend, weil das war das erste Mal der Ansatz, wo der Produktmensch im Lead war zum Vertrieb. Und das habe ich schon eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, das waren so ich habe die Zeiträume schwer im Kopf, aber das waren so sicher die ersten 6, 7 Jahre. Und dann war irgendwann mal die Zeit, weil ich auch aus dem Marketing gekommen bin, aus meinen alten Unternehmungen, zu sagen, ich wechsle in den Vertrieb und habe damals eine super Manager noch gekannt, die damals für den Klein- und Mittelvertriebsbereich zuständig war. Und die hat mich damals gefragt, ob ich nicht das Thema SMB, also Small and Medium Business hat es damals geheißen, war eher unsere Kleinkunden mit den OEMs zusammen, ob ich das nicht mal übernehmen möchte, habe ein kleines Team auch dort gehabt. Und so haben wir diesen KMU-Vertrieb aufgebaut in Österreich, ja. Da sind dann Partner dazugekommen, da haben wir eine einheitliche Partnerorganisation gegründet. Das war damals auch noch in 2 Abteilungen, nämlich im Enterprise und Commercial getrennt. Vielleicht erkennt ihr ein Muster, das haben wir jetzt gerade wieder announced. Aber damals waren es auch 2, haben wir auf eine zusammengebracht, habe dort dann diesen Bereich geleitet für längere Zeit und dann war irgendwann mal dann der Call des Internationalen. Und so bin ich dann in, wie soll ich sagen, da gab es die Opportunity, dass Corp Leute aus dem Feld gesucht haben. Also man ist kennst vielleicht die Begriffe Feld, heißt immer die Leute aus der Niederlassung. Und der Corporation damals in Redmond hat gesagt, wir brauchen Leute, die Vertrieb kennen, Marketing kennen und uns helfen, Vertriebsschulungen so aufzubauen, dass sie viel relevanter werden für die Organisation. Okay. Das waren sogenannte Sales Readiness Advisors, haben die geheißen. Und da war unser Ziel halt wirklich, die Vertriebsschulungen relevanter zu machen. Pitch Perfect war damals zum Beispiel so ein Format, das wir gemacht haben, dieses kurze Pitchen von Produkt zu verschiedenen Audiences. Wir haben die Challenger Sales implementiert in Österreich, so Vertriebsmethodologie zum Beispiel. Und das war eine super schöne internationale Tätigkeit, wo ich in Österreich gesessen bin, für Europa eigentlich das Field Research gemacht habe und meine Managerin damals in San Francisco gesessen ist und wir haben da eigentlich immer diesen Austausch gehabt. Mhm. Sehr, sehr spannend. Und dann kam später das Ganze ein bisschen abgewandelt, nämlich dann das Delivery dieser Trainings in Deutschland dazu. Also war ich zeitlang für Deutschland zuständig, auch aus Österreich heraus. Und gemündet hat dann mein letzter Job, der halt wirklich auch, muss ich sagen, Field Impact gehabt hat oder wirklich auch für Microsoft Subsidiaries wichtig war das Thema CP, Kunden- und Partnerzufriedenheit, wo ich dann für drei Länder zuständig war, Österreich, Finnland und Irland. Und ja, und dann kam der Betriebsrat. Ja, also es ist eine ganz, ganz kurze Version meines Werdegangs.
So schnell vergehen 30 Jahre.
Jetzt. Naja, 25, oder?
Ja, weil, genau.
dann hat er einen Betriebsrat.
Ja, aber die drei Jahre haben wir vorher schon beleuchtet. Aber nach 11 Jahren oder nach 11 Jahren deiner Tätigkeit bei Microsoft war ich einer deiner Mitarbeiter.
Das ist richtig, genau.
Du warst mein erster, aber einer meiner ersten Manager. Manager.
Genau, kann mich erinnern. Damals du warst im Vertrieb.
Genau, ich war im SM, S&P, an LOM.
Ja. Okay,
jetzt hast du alle Akronymen. Genau. Ja, wir sind super mit Akronymen und ich entschuldige mich für mich selber gleich, wenn es jetzt Fragen gibt bei den werten Hörern, weil wir sind das ganz einfach oft gewohnt. Aber du, Daniel, wirst mich oft unterbrechen oder wer auch immer.
Alles gut.
Wenn aber ich klar
ist. SMS und P damals war halt Small, Medium, Solutions und Partnergruppe und in der war ich für große Vertriebsopportunities im Team von Franz zuständig.
Ich glaube, viele Microsofties überlegen einmal in ihrem Leben, ob sie nicht nach Amerika gehen. Mhm. War das für dich je Thema?
Es war eine Überlegung schon kurz da, aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig zu wissen, wo sein Platz auch ist und wo man sich auch wohlfühlt. Ne? Okay. Und für mich war es immer eine Idee, ich sage immer auch in der Schule, habe ich damals immer gesagt, ich wäre sicher im Ausland arbeiten, wenn ich quasi in ein Unternehmen komme, ich wäre sicher im Ausland arbeiten. Habe dann viele Reisen in meinen Vorjobs erledigt oder konnte viele Länder sehen und viele Städte und jedes Mal, wenn ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, eigentlich ist in Österreich schon super, auch vom Umfeld, wie es uns geht. Also es war wirklich, bin immer eigentlich heimischer geworden, je mehr ich weg war. Und bei Microsoft war das sehr ähnlich, weil ich denke, es hat sich durchaus Möglichkeit ergeben, nach Amerika zu gehen. Aber ich wollte nicht. Und wenn man bei der Microsoft nach Amerika geht, dann muss man wirklich die Zelte abbrechen. Das war für mich kam nicht in Frage aufgrund meiner Familiensituation, Freundessituation. Und deswegen war ich so glücklich. Und das ist eben auch ein Weg, bei Microsoft Karriere international zu machen, eben in Österreich zu bleiben, als sogenannter Resident Guest Employee. Das heißt, ich habe meinen Hauptsitz in Österreich, arbeite aber für unterschiedliche Länder und das war, muss ich auch sagen, für mich ein guter Weg zu tun. Ich bereue es nicht, dass ich nicht nach Amerika gegangen bin, weil ich hätte gesagt, für ein Jahr hätte ich mir es vorstellen können, aber für die Dauer wäre das nicht mein kulturelles und mein Umfeld, wo ich mich, glaube ich, wohlgefühlt hätte.
Man muss aber sagen, diese Stellen, wo man das machen kann, quasi als Guest Employee, das ist wie viel Prozent in Österreich?
Dann? Ja, das darfst du nicht unterschätzen, sind mittlerweile mehr Guest Employees, als wir lokale Mitarbeiter
aber
haben.
Aber mit der Nuance, oder? Weil
nein, auch ohne. Also grobe Zahl, bei uns ist immer ein Drittel ist lokal tätig, ein Drittel ist ein Resident Guest Employee, wie wir es uns vorstellen, nämlich international tätig. Ja. Und ein Drittel ist ungefähr eben Produktentwicklung, Former Nuance, jetzt HLS. Das ist so unsere Aufteilung und deswegen ist es eigentlich ein größerer Teil, als viele denken und tendenziell wird dieser Bereich größer, weil wir halt auch immer zentralisiert arbeiten und dann halt in einer EMEA-Funktion mittlerweile oder in einer jetzt DACH oder nicht DACH, Deutschland-Österreich-Funktion sich wiederfinden und manchmal hat es natürlich auch eine Grauzone, wo du für zwei Länder zuständig bist und Österreich ist halt eins davon. Mhm. Ja. Aber dieser große RGE oder Resident Guest Employee-Bereich ist eigentlich einer, der eher wächst. Ja.
Spannend, weil ich finde, das macht's aus, dass du gesagt, du kannst innerhalb der Microsoft einen Karrierepfad haben, weil das ist das, wo viele hadern in der IT, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich dann irgendwann Senior-Administrator und dann kann ich nur mehr Manager werden und dann war es im Großen und Ganzen.
Ja.
Du hast ja nach Amerika reportet. Mhm. Findest du, muss man sich da umstellen? Macht das einen Unterschied? Also hast du das kulturell ganz anders empfunden und vor allem, wie ging es dir auch mit der Work-Life-Balance, wenn du sagst, ich reporte an wem in San Francisco 9 Stunden Zeitverschiebung? Ja. Was war da deine Erfahrung?
Das ist ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt, wenn man sich auch für solche Karrierepfade entscheidet, das zu bedenken. Du bist natürlich hier in Zeitzonen übergreifend gefangen. Es gibt ja auch noch extremere oder andere Extreme, die dann mit Osten und Westen arbeiten müssen. Das heißt, da ist es einmal wichtig, mit dem Thema umzugehen. Und da hat es zwei Komponenten. Und damals war in der Zeit ja noch nicht so gewöhnlich, dass man über Teams alles abwickeln kann. Also wir haben natürlich alles online gemacht, aber es war nicht so common wie heute. Aber die Challenge, glaube ich, oder das, was wichtig ist, ist zu beachten, ist auf der einen Seite, dass der Manager deine Situation versteht, also dass der weiß, du bist in Europa, das sind 9 Stunden und dir dementsprechend auch die, wir sagen so schön, Empowerment oder aber eben das Vertrauen dir auch entgegenbringt, deswegen, du kannst deinen Job lokal machen. Wir brauchen eigentlich nur kurze Sync-Zeiten zwischen den, in den Randzeiten. Das war bei uns halt immer so dieser 17.30 Uhr Call, 18 Uhr Call im besten Fall. Aber manchmal halt leider auch, wenn es dann mit Teams in Amerika geht, dann waren es halt auch der 21er, 22er Call, der dann aber auch bedeutet hat, dass ich am nächsten Tag mein Zeitmanagement vielleicht dann anders aufgestellt habe und dafür ein bisschen später begonnen habe. Aber das ist dann eben auch das wieder die Seniorität als Mitarbeiter, gut zu wissen, wie kann ich das abfedern, dass ich dann den nächsten Tag nicht um 7 in der Früh wieder vor dem Rechner sitze und zum Arbeiten beginne. Also das ist die Challenge, die aber natürlich auf der einen Seite Rücksicht vom Manager braucht, eigene Seniorität, mit dem umzugehen und dieses Thema, es ist ein bisschen ein Schlagwort mit Work-Life-Balance, auch dementsprechend schon auch, ich muss wissen, was ich möchte. Ja, und ich kann mich in so Situationen treiben lassen, dass ich dann 24x7 arbeite. Aber es ist auch, wenn man, wie gesagt, die Unterstützung vom gesamten Team hat, kann man das sehr, sehr gut managen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass du auch immer wieder, wenn du in so Calls bist um 21 Uhr, sagst, ich sitze in Europa, bei mir ist es 21 Uhr. Und dann macht es bei manchen auch Klick und sagt, okay, das nächste Mal machen wir das Meeting vielleicht eben auch anders. Oder es ist ein Geben und Nehmen, einmal ist der eine früher, einmal ist der andere früher. Aber das muss man aussprechen. Das ist nicht selbstverständlich. Und das gehört dazu, um dann eigentlich das bewerkstelligen zu können. Und man muss den Job natürlich dazu haben. Wenn ich jetzt im Support bin und der Kunde ruft mich um 1 in der Früh an, dann habe ich ein Thema. Aber in unseren Stellen war das Gott sei Dank möglich, das zu steuern.
Ja. Weil mittlerweile heute sagen ja die viele Meeting-Facilitator schon zu Beginn, good morning, good day, good evening, wherever in the world you are.
Ja.
Also es ist durchaus...
Das ist bei Microsoft Usus, das stimmt. On, ja. So fängt das Meeting meistens an, wenn es ein großes Meeting ist, ja.
Also ich finde Recordings und vor allem dann jetzt noch auch Copilot hat das massiv verbessert, weil du unterscheiden kannst zwischen Meetings, wo ich aktiv teilnehmen muss oder Sachen, wo ich sage, es ist eine reine Infoveranstaltung, top-down, das ziehen wir dann morgen rein.
Ja. Aber wie du sagst, Meeting-Recordings waren damals nicht üblich zum Beispiel. Genau. Ja. Auch das Thema Verständnis war damals halt wirklich noch ein Thema, wenn du in Amerika irgendwo, die sind in einem Conference-Room gesessen, damals noch mit den Spinnern teilweise.
Also
das
kein
war,
Video, ja?
Ja, kein Video. Also damals 90% kein Video. Akustisch schwer zu verstehen. Und du warst der Einzige, der nicht in dem Kernteam vielleicht gesessen ist, weil du warst eben der Europäer, der Europäer. Und dann haben die untereinander gesprochen, du hast nichts verstanden. Also das waren schon sehr, sehr schwierige Situationen teilweise, weil du warst nicht inkludiert in diese Diskussionen. Ja, ja, ja. Da haben wir ja sehr viel investiert auch in Teams, das, um das zu ermöglichen. Auch das ganze Thema Chats, Emotions. Das gab's ja alles damals nicht. Also es war wirklich halt eine bessere Telefonkonferenz mit halt ein bisschen Chat-Unterstützung. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan und rein auch von der Qualität, wie gesagt, des Verstehens, des Aufzeichnens. Also da, das sind halt jetzt schon ganze Zeit verflossen dazwischen. Und das hätte es damals sicher noch leichter gemacht. Ja. Aber
dazu, weil mir persönlich auch ein wichtiges Thema ist, dieses Inklusive, auch in Online-Meetings und so weiter. Ist aber auch etwas, wo Microsoft als Arbeitgeber ganz viel Wert drauf legt. Also ist mir persönlich auch dann ein Anliegen, darauf hinzuweisen, wenn es nicht gemacht wird.
Und das muss man. Also man muss auch. Man darf es. Und das ist auch nicht negativ gesehen. Und auch für die Amerikaner war das oft, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass es ein Thema ist. Ja. Es ist so. Und das ist ja bei uns auch. Wir können uns auf manche Dinge auch nicht immer einstellen, weil wir haben unser Weltbild oder glauben zu wissen, was jetzt, wie es dem anderen geht. Aber dass dieses Ansprechen, reagieren drauf, nicht böse sein, also das sind so Punkte, kulturell, vielleicht kommen wir später auch noch mehr zu sprechen, das sind schon, was Microsoft hier ausmacht. Das ist auch der Grund, warum ich so lange im Unternehmen bin, dass man so umgeht miteinander, wie man umgeht. Ja. Also das ist schon, Kultur ist ein wichtiger Aspekt auch der Longevity im Unternehmen. Das muss man schätzen können, ja, und muss man auch gut heißen können in vielen Fällen. Nicht immer, aber in vielen Fällen schon.
Jetzt sagt man ja, dass wir sehr direkt sind, also das ist Teil der Natur der Europäer, also es sind nicht nur die Österreicher, sondern auch die Niederländer, die Finnen, wir sind oft sehr, sehr direkt. Wie hast du das erlebt, vor allem am Anfang in Korrespondenz mit Kollegen, die in Amerika sitzen?
Ist schon ein bisschen eine Umgewöhnung, wenn du lernst, wie dort teilweise adressiert wird. Also es war auch damals noch dieser sogenannte Feedback-Sandwich sehr modern. Also man immer mit was Guten anfangen, dann in der Mitte irgendwie was, ein bisschen, genau das wollte ich eigentlich sagen, und am Schluss wieder freundlich grüßen. das hat sich auch ein bisschen verändert, macht man in manchen Bereichen nicht mehr so, aber das einmal zu hören auch, wie sie miteinander sprechen. Jetzt ist auch sprachlich, ich sage jetzt, ich bin kein Native Speaker, natürlich auch schwieriger, seine Punkte durchzubringen, weil dort waren 90% Native Speaker, aber das lernt man. Ich glaube, das ist auch wieder ein gegenseitiges Give and Get. Man Feedback einholen, habt ihr mich verstanden, war das klar, was ich gesagt habe? Und dann auch so ein bisschen diesen Corporate-Sprech, dazu gehören diese schönen Abkürzungen, die man auch heute immer wieder hört, auch zu lernen, dann funktioniert das. Aber ich sage, das ist nicht so das große Thema, weil das ist Zuhören, wenn man aktiv zuhören kann und sich so ein bisschen hineinversetzen kann, denke ich, ist das machbar.
Ja. Aber in der Zeit bist du auch mehr geflogen, oder?
Ja, das war durchaus üblich.
Genau,
das war mindestens viermal im Jahr wirklich unterwegs, auch damals noch. Halt auch so Retreats, die mit schönen, also damals in Amerika, in Las Vegas zum Beispiel, was nett war. aber es war viel mehr Flugreisen, ja. Weil man halt nicht geglaubt hat, also damals eben auch wichtig war, wenn man eben genau diese Kontakte über Video und so weiter nicht so durchspielen konnte. Aber es war auch eine anstrengendere Zeit in dem Bereich, ja. Aber hat mir damals nicht so viel ausgemacht. Heute würde ich es, glaube ich, nicht so wollen. Aber
die Welt hat sich gedreht, vor allem mit der Pandemie und Videokonferenz halt als normal eingestuft, ja, das heißt,
ich glaube auch das Bewusstsein für Klimawandel und derlei Dinge hat sich gestärkt.
Budgets
natürlich. Ich würde sagen, Budgets und Bequemlichkeit, da haben da leider mehr Einfluss gehabt, ist meine Meinung, ja. Ich sage Klimawandel, ja, aber ich glaube eher Budgets und Bequemlichkeit, weil ich sage, nur damit ich da zweimal in ein Meeting quasi reingehe, in einen Raum mit den Leuten, muss ich nicht mal nach Deutschland fliegen.
Es soll einen Mehrwert bringen.
Ja.
Franz hat, also bei uns ist es üblich, dass es immer wieder so Phasen gibt, wo Mentoring innerhalb der Microsoft ein großes Thema ist. Mhm. Hattest du einen Mentor und war das damals schon ein Thema oder ist es was, was später aufgekommen ist?
Also ja, damals war Mentoring, also war ein wichtiger Punkt. Also wir hatten auch Mentoren. Also es gibt da zwei Arten von Mentoren. Also eine ist, der dich halt wirklich, sage ich einmal, jetzt persönlich weiterbringt. Ja, und es gibt den Karrieresponsor, der dich halt dann übers Mentoring vielleicht auch dann versucht, irgendwo zu platzieren. Also ich glaube, diese Trennung von kann sehr gut sein, das gab es damals. Und mein Knackpunkt erleben ist, muss ich damals sagen, es war eben, bevor ich diesen Wechsel nach Amerika gemacht habe, war damals ein Coaching mit dem Lüd Behrings, den vielleicht auch ein paar kennen, Christian, du kennst ihn sicher. Das war ein Coach, der für Microsoft tätig war, aber extern, unser Umfeld ganz kurz konnte. Und ich hatte damals die Chance, und da muss ich heute noch meinen damaligen Manager Bruce HR danken, eine Woche ein Personal Coaching zu machen. Damals noch in Frankreich, war überhaupt eine unglaubliche Erfahrung, wenn man in einer Woche, da war ich damals noch keine 40, eigentlich meinen Weg gefunden hat, der mich heute noch begleitet. Also ich habe heute meine Aufzeichnungen von dem Coaching damals, nämlich da gibt es einen schönen One-Sider. Was macht mich aus? Wer bin ich?
Beeindruckend.
Und da schaue ich heute immer noch einmal im Jahr drauf, weil die Dinge sind zu 80% noch die gleichen Punkte, die mich motivieren. Und dort habe ich auch gelernt, dass das nicht der Jobtitel ist, der den nächsten Schritt bedeutet, sondern was macht dich als Person, also als Mensch? Und wie soll diese Jobdescription sein und dass du dort glücklich bist? Und das hat mich seit damals eigentlich begleitet. Und das war damals eine Chance, die es halt leider nicht mehr gibt in der Intensität. Mhm. Aber die war für mich eigentlich lebensentscheidend, kann man schon sagen. Also karriereentscheidend auf jeden Fall. Ja. Ja.
Jetzt bin ich eine Generation von Microsoft, die beim Satya gejoint ist, wo ja bei mir kam gerade dieses Thema Mindfulness, Mindset, Growth Mind auf. Wie hast du das gesehen als jemand, der schon länger im Unternehmen dabei ist und der quasi diese Stufe geht, Palmer, Satya?
Ja. Also erfrischend anders, das muss man schon sagen. Es war, ich kann nichts Negatives über die Vorgänger in dem Fall sagen. Es hat jeder, glaube ich, ein Steve Ballmer auch, der in einer Zeit agiert, wo Microsoft wahrscheinlich genau das gebraucht hat, wo er da war. Also es gibt innerhalb der Microsoft auch extern immer wieder unterschiedliche Meinungen. War das der Steve Ballmer gut oder schlecht für Microsoft? Aus meiner Seite, wie ich ihn kennenlernen konnte, glaube ich, war er zu dem Zeitpunkt richtig am Platz. Vielleicht war er ein Stück zu lang dabei, kann man auch sagen, aber es war der Wechsel zu Satya war ein kultureller Shift und ein kultureller Change, der Microsoft dorthin gebracht hat, wo wir heute sind. Man muss schon sagen, die Vorarbeiten haben vorbegonnen. Also Cloud ist keine Erfindung von Satya, da hat Steve Ballmer sehr viel.
Das war sein Spruch intern, All-in Cloud.
Das war ganz klar schon damals, also eben 3 Jahre mindestens bevor er das Unternehmen dann verlassen hat, war sein Thema, ohne Cloud werden wir nicht dorthin kommen oder werden wir die nicht überleben. Ja. Also das war schon, das darf man nicht vergessen, das vergessen heute schon einige Leute. Aber kulturell war dieser Wechsel, also die Form war dieser klassische I know it all, du hast dich quasi immer push, immer am besten verkaufen, du musst der smartest guy in the room sein. Und das hat sich beim SATA, finde ich, sehr, sehr stark verändert. Viel mehr inklusiv, viel mehr dieses Gross Mindset.
Gott sei Dank nach den Rufe sind eben nicht mehr I know it all, sondern I learn it all.
Genau, statt von, genau. Don't be a know it all, be a learning all. Also diese ganzen Dinge, die uns in diese Transformation gebracht haben, das muss man schon ihm hoch anrechnen. Und deswegen war dieser Shift auch sehr, sehr gut und ich glaube sehr gut fürs Unternehmen, wie wir auch sehen, zumindest im Stockpreis auch sehr stark sehen, wie sich das entwickelt hat. Und das ist immer eine Abbildung der Fantasie, was man Microsoft zuspricht und zuordnet. Und der, aus meiner Sicht ist das der Grund auch, warum die Erfolgsgeschichte Microsoft jetzt auch nach 50 Jahren so groß ist. Überlegt einmal, welche Unternehmer nach 50 Jahren noch dort sind, gerade im IT-Bereich, wo wir heute sind. Gibt es nur ganz, 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 ganz wenige. Und das darf man nicht vergessen. Und dazu hat jeder CEO beigetragen, das muss man sagen. Und ich habe persönlich einmal ein tolles Erlebnis mit Steve Ballmer gehabt, weil wir im Zuge der damaligen Ausrichtung im Produktbereich mal wirklich so eine 5-Tage-Lecture gehabt haben, wo er dann aber auch so quasi einen Professor gespielt hat und uns teilweise so Business Cases vorgegeben hat, okay, die er dann beurteilt hat. Und vom Steve Ballmer haben wir alle, die länger da sind, immer Angst gehabt, weil er das der brillanteste Zahlenmensch ist, den ich je erlebt habe. Und immer mit Druck gearbeitet wurde, das ist immer sehr stark. Also er hat dich, wenn du vor ihm präsentiert hast, in Business-Situationen, also es war Karriere, wie sagt man so schön, Karriere entscheidend, ob das eine gute oder schlechte Präsentation war. Und in dem Fall war er aber Coach und da hat er seine Rolle gewechselt und er hat gesagt, damals ist es für mich ein Wechsel meiner Rolle und er hat uns durch die Business Cases gecoacht und einer davon war über Intel und so weiter und so fort. Und das war super spannend zu sehen, wo er dann wirklich gefördert hat und nicht nur gefordert. Und das, darum sage ich, er war schon ist ein sehr brillanter Mensch. Und damals, das Erlebnis war für mich auch eines der beeindruckendsten, die ich in der gehabt habe. Wann hat man die Chance, mit einem quasi damals CEO auch in so eine Diskussion zu kommen? Das war schon sehr spannend.
Weil ich habe den Ballmer auch anders erlebt, dass man den quasi von außen kennt.
Ja.
Das war eine interne Konferenz an die 6.000, 7.000 Leute in Seattle. Also für Techniker die Konferenz und da war er auf der Bühne und das war Zeit, wo das erste iPad gelauncht worden ist und jemand hat ihn gefragt, was ist das wichtigste Betriebssystem? Ja, alle haben erwartet, jetzt wird er Windows sagen und so weiter und sagen, ja, es ist zwar jetzt ein iOS auf die Welt gekommen, aber hat er nicht. Er hat dann geantwortet, Browser ist das wichtigste Betriebssystem, was sehr viele überrascht hat, weil jeder hat geglaubt, er ist halt der dort springt und Developer schreit. Er konnte es quasi den Monkey raushängen, wie man es schon sagt, ja, also dem ist quasi eigentlich, aber der war sehr präzise und genau bei den Rollen oder beziehungsweise bei den gewissen Situationen, also habe ich mich auch so überrascht gezeigt, also bei dem Event, ja.
Ja. Nein, nicht. Also ich durfte ihn erleben bei seiner berühmten Developer-Rede eigentlich. Und das war halt sein amerikanischer Motivationsstil und den hat er auch, also immer perfekt beherrscht für Europäer manchmal eben too much, aber wenn man sich das über die vielen Jahre anschaut, und ich glaube, wir haben konnten wirklich fast über 15 Jahre bei jedes Jahr erleben.
Weißt du noch, wann der Switch von Gates auf Ballmer war?
Das kann ich dann nicht genau sagen.
Also nach 2010, weil ich gesagt, das habe ich erlebt.
Ja,
es gab 2010. Okay, ja.
Also du hattest den Gates noch als CEO.
Ich
hatte den Gates noch,
ich dann auch.
Ja. Ja. Also müssten wir jetzt nachschauen.
Ja, müsste ich. Aber es war eben spannend, es war immer die Aufgabe von Steve Ballmer, diese Motivationsrede zu halten, wo einer davon diese Developer-Geschichte war. Und was man vergisst, oder viele, glaube ich, ist nicht dokumentiert in vielen Fällen, dass er zu dem Zeitpunkt, und darum schwitzt er auch so, denke ich, hohes Fieber hatte, trotzdem auf die Bühne ging, um diese Brandrede, sagen wir es einmal, rauszuhalten, die für uns sehr, aus europäischer Sicht, sehr eigentümlich ist. Die Grundaussage, wenn man sich die gesamte Rede anhört, die Zeit, die damals, in der wir damals waren, war sie für uns absolut wichtig. Es hat die richtigen Punkte betont. Aber es ist halt das Wie, ist immer das Thema. Und das war für viele befremdlich. Aber ich sage, wenn man das einmal abschaltet und so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann und solche Dinge auch deuten kann, dann ist es schon super, super spannend zu sehen, wie sehr die Leute auch das Unternehmen leben. Und das, die Vollmer ist immer noch heute auch ein Microsoft-Ehr.
ich muss mich berichtigen. Ja. Nein, die Bonham ist früher CEO geworden. Ich habe den Bill Gates damals erlebt, wo ich noch ein Partner war als CEO in Wien. Deswegen war es bei mir jetzt.
Und sagst du uns jetzt noch wann?
Also laut Internet ist das 2000 geworden.
Ja,
also,
das kommt hin.
Ich habe mich nicht gewundert. Ich wollte gerade sagen, Christian, da hat der Bill Gates aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn du sagst, er wird dann wieder bei mir auch gewesen sein. Ich dachte, okay.
Ich war mir nicht sicher. Also ich habe, aber offenbar nicht.
Ja. Jetzt bringen wir den Bogen ein bisschen zu heute.
Ja.
Ich war das gewohnt, bei meinem Arbeitgeber davor, da fangst du an und irgendwann steht der Betriebsrat vor dir mit einem roten Gewerkschaftssackerl und sagt so, wie Burle, also ich war damals 18, wie ich bei der Eisenbahn angefangen habe, Burle, wie schauen wir aus, willst du nicht Gewerkschaftsmitglied werden, ich bin der Betriebsrat, bla bla bla. Und dann kam ich zu Microsoft, 10 Jahre später, und da ist keiner gekommen.
Du wurdest quasi angeworben.
Also man hat bei uns frech am Gang gesagt, bevor du deinen Lehrvertrag unterschrieben hast oder deinen Dienstvertrag, hast du einmal die Gewerkschaft unterschrieben. Also war Usus früher.
Verstehe, bei der Eisenbahn.
Genau, weil das halt, der Organisationsgrad der Eisenbahn war sehr hoch, also sehr viele Gewerkschaftsmitglieder. Okay. Das war denen auch wichtig und denen war auch bewusst, warum das war. Muss man aber dazu sagen, die haben noch ein bisschen den Konflikt gehabt, 2003, Zersplittung der ÖPB. Haberzettel hat nicht so lange strecken lassen, so, also war es schon ein bisschen zwiegespalten, aber noch immer sehr hoher Organisationsgrad und das hat dazu gehört, wenn du dort hingegangen bist. Okay. Und bei der Microsoft war das nicht so, da ist keiner vorbeikommen und irgendwann habe ich, glaube ich, Stefan Heiderer gefragt, der war ja mal da, gibt es einen Betriebsrat? Nein, wozu? Ja, wenn ich irgendwas brauche, sagt er, dann gehst du zu deinem Manager, wenn es der entscheiden kann, macht der das und wenn nicht, geht es zu HR und man wird schauen, was man machen kann. Und Franz, du hast ja dann mit einer Liste kandidiert, wohl wissend, dass viele Mitarbeiter genau dasselbe gedacht haben. Was war deine Sicht der Dinge, warum es trotzdem einen Betriebsrat braucht? Und ich werde dann auch noch dazu sagen, warum ich glaube, das ist ein super Schritt.
Dazu darf ich ganz kurz noch sagen, das, was ich eingangs schon gesagt habe, diese Betrachtungsweise des Betriebsrats, die wir oder ich zumindest damals bei anderen Unternehmen gesehen habe, die muss man oder musste man ausblenden, weil das und dann Fantasie arbeiten lassen, wie das bei Microsoft sein kann. Back to you.
Ja, danke. Also ich denke, was spannend war oder ich glaube, was uns so unterschiedlich gemacht hat, war eben auch das neben dem kulturellen Thema, das wir haben eben eine sehr, sehr kurze Dienstwege. Wir können mit dem Manager offen reden, wir haben eine offene Gesprächskultur, wir haben Feedback-Schleifen, die wir ziehen können. Wir haben, und das muss man auch sagen, ein ausgesprochen gutes Leistungspaket. Das waren alles Punkte, die es eben sehr lange nicht gebraucht hat, einen Betriebsrat zu haben. Aus der Sicht, wenn man Betriebsrat rein als Sprecher der Mitarbeiter oder Benefitverwalter oder Ermöglicher sieht, war das lange Zeit nicht notwendig. Und eben so lange, eben 25 Jahre, meiner 29 Jahre, weil sich das auch sehr gut selbst geregelt hat. Der Need nicht da war, jeden Mitarbeiter ist halbwegs gut gegangen. Manche Dinge hat man wahrscheinlich auch ausgeblendet, muss man auch sagen. Es gab schon Perioden, wo die Microsoft vielleicht auch Personal abbauen musste und dann war das halt so, aber das war jetzt, wie soll man sagen, das ist geflossen. Alle haben gesagt, ja, das ist halt normal. Uns geht's gut, wir brauchen in der Sicht keine Betriebsrat. Was ich glaube, aber was sich immer mehr entwickelt hat, ist auf der einen Seite, wir sind immer zentraler verwaltet worden und haben auf jeden Fall ein bisschen die Connection von der Corporation zur Niederlassung verloren. Und da sind halt dann auch viele Dinge dabei, die gehen darum, eben wie geht es den Leuten, wie ist die lokale Befindlichkeit, wer schaut auf die Leute. Wenn früher, ich kann mich erinnern, wie ich gekommen bin, eine große HR-Abteilung gehabt, wo wirklich viele persönliche Ansprechpartner da bin. Wenn ich mich irgendwo nicht ausgekannt habe, wenn ich nicht happy war, konnte ich zu HR gehen oder auch in der Beratung, Karriere, was auch immer. Waren Leute da alles auffangen. Und das hat sich immer wieder mehr vermindert. Und dann kam Corona noch dazu. Ich glaube, das war noch ein Auslöserpunkt, wo man gesagt hat, wir vermissen den Kontakt, auch uns austauschen zu können. Und wir wissen jetzt eigentlich nicht, was die Corp so wirklich will. Ich glaube, jetzt wird es einmal Zeit, dass wir auch ein bisschen vielleicht eine Stimme bilden. So ist aus meiner Sicht heraus das entstanden. Und für mich war eben gleichzeitig auch diese gute kulturelle Mischung, die wir hatten, lokal, mit zu Corp auch irgendwie nicht zu bewahren, aber zu sagen, wir müssen es berücksichtigen. Ich kann nicht jede Regel, die von Corp irgendwie von oben durchkommt, lokal eins zu eins umsetzen, weil es ist ein Change dahinter. Wir haben eine lokale Kultur, wir haben ein lokales Umgehen, wir haben auch lokale Gesetze. Aus der Seite her, glaube ich, sollte das alles zusammenpassen. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, glaube ich, zu sagen, jetzt wird es Zeit, eben mit dem Wunsch, einen Betriebsrat zu haben, holen wir uns das als Benefit, um ganz einfach eine Win-Win-Win-Struktur zu schaffen. Und der Benefit ist, Win für die Mitarbeiter an erster Stelle, aber Win fürs Unternehmen, weil nur wenn es den Unternehmen gut geht, geht es uns auch gut als Mitarbeiterinnen, aber auch gleichzeitig der dritte Win für die Gesellschaft, weil wir hoffentlich auch als Unternehmen was zurückgeben können oder auch als Betriebsrat was zurückgeben können, was auch in unserer Kultur sehr stark verankert ist, wenn wir denken an unsere GIF-Kampagnen. Wir stehen auch dafür, Dinge, die wir als privilegiertes Unternehmen mit einer sehr guten wirtschaftlichen Lage auch wieder dort zurückzubringen, wo wir glauben, dort wird es benötigt. Und so ist ein bisschen mein Zugang damals gewesen, zu sagen, ich glaube, das braucht's und das gibt uns eine Chance, noch besser zu werden, als wir heute sind. Mhm. So ist das die Entstehungsgeschichte auch in meinem Kopf irgendwie passiert. Ja?
Ganz aber jetzt persönliche Frage.
Ja.
Und zwar, du hast ja einige Rollen bei Microsoft sozusagen geleitet, auch ein Team geleitet. Mhm. Und Microsoft ist doch auch sehr leistungsorientiert, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, du wirst da am Ende des Jahres gibt es ein Outcome und dann kriegst du entsprechend hier deine Bewertung durch den Manager, Managerin und so weiter. Dieser Switch von ich habe ein Ziel, ein klares Ziel, ja, Produkt, Placement, was auch immer.
Ja.
Und dann Betriebsrat, hast du ein Vakuum gehabt jetzt persönlich, wo du sagst, wo fange ich an? Oder war der Umstieg, sagst, okay, jetzt habe ich einen klaren Plan, du hast einen Plan, so wie es jetzt zumindest anhört, ja.
Ja.
Kannst du darüber reden?
Ja, gerne. Das ist ein kurzes Vakuum gewesen, weil mein Vorteil war, dass ich vorher schon Rollen hatte, also durch CPE, da bist du jetzt auch nicht auf Umsatz gemessen. Und auch das Thema Schulung und Readiness ist jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt jeden Tag mit Umsatz gemessen wird. Und du hattest dort, und das gibt es wirklich bei Microsoft, man glaubt es nicht, auch schon damals ein bisschen eine längerfristige Perspektive als nur ein Quartal oder ein Fiskaljahr. Und ich glaube, das hat mir persönlich den Umstieg erleichtert. Aber natürlich ist es ein Benefit. Du fragst dich am Anfang, okay, was bedeutet es jetzt für mich eben als, ist das jetzt ein Karriereknick? Kann man das als Karriere definieren oder nicht? Aber ich glaube, man muss anders betrachten. Und da muss ich sagen, meine letzte Managerin, No Negatives, war jetzt nicht die beste, die ich bei der Microsoft hatte. Aber sie hat mit einer Frage eigentlich meinen Pfad bestimmt. Weil ich war damals in dem Zeitpunkt, wo ich selber unklar war, mache ich jetzt die Liste, gehe ich in den Betriebsrat? Habe ich offen mit ihr gesprochen, habe gesagt, oh, ich bin mir nicht sicher, ist das ein guter Schritt bei der Microsoft, was bedeutet das? Also ich war wirklich unsicher, soll ich das machen, ist das langfristig gut oder nicht? Und dann hat sie eine Frage gesagt, Franz, du bist jetzt 25 Jahre damals dabei, was willst du oder Microsoft hinterlassen, was ist deine Legacy? Und das war für mich die Frage, wo ich gedacht habe, yes. Und das ist genau also das.
Das kann es nicht gewesen sein, das ist keine selbstverständliche Frage.
Das war keine Selbstverständlichkeit, darum sage ich ja, da war sie wirklich, wirklich gut. Und das war für mich der Motivationsgrund, zu sagen, ich habe so viel gesehen im Unternehmen, ich habe sehr viel bekommen, ich habe sehr viel gegeben, aber ich habe jetzt mit meiner Erfahrung die Chance, dieses Projekt Betriebsrat zu einem Status zu bringen, wo ich glaube, es ist für alle ein Vorteil, wenn wir das haben. Wir können in Österreich oder ich kann hoffentlich in Österreich mit dem gesamten Betriebsratsteam und wir sind immer ein Kollektiv, das möchte ich auch immer wieder hervorheben. Das ist nicht ich als Betriebsrat, sondern das Betriebsratsteam. Wir können als Team mehr bewegen, als wenn es uns nicht geben würde. Und das war dann die Motivation. Und dann ist das Thema auch nicht mehr Vertrieb oder kurzfristig oder Ziele. Das ist nach 25 Jahren hat man, glaube ich, ein bisschen eine andere Sichtweise. Und das war dann für mich der Beweggrund. Und das war auch heute immer rückblickend einer meiner besten Pfadentscheidungen oder Karriereentscheidungen. Es ist ein blödes Wort, weil es keine Karriere ist. Aber das, wo ich sage, es ist ein extrem gebende Aufgabe. Sie ist, und du kennst es, Christian, sie ist oft schwierig, weil es geht sehr viel um Personen, Persönlichkeiten, um Themen, die wirklich unterschiedlichster Weise. Aber das, was ich bei der Microsoft lernen durfte in den 25 Jahren davor, hat mich eigentlich präpariert für das, was ich heute brauche, um den Job zu erledigen. So sehe ich das eigentlich aus meiner Perspektive.
Also nur ein bisschen so aus den Nähkästchen gesprochen bei Microsoft. Wir sind nicht alle immer der gleichen Meinung. Also nicht, dass das, also interne Änderungen erleben wir genauso wie jeder normale Mensch. Nicht jeder Mensch in so einem großen Kollektiv mag Änderungen. Ja. Egal welche Art und Weise, ob klein oder groß. Und die passieren auch genauso bei uns. Und dann merkt man entsprechend, wie der Chatter-Family in Teams zum Teil ein bisschen eskaliert, würde ich jetzt auch behaupten. Haben wir auch mal erlebt. Und ich sage Hut ab an das ganze Betriebsrat-Team, die da Ruhe bewahren und einmal durchatmen und das die Frage dreimal erklären, viermal erklären, mit anderen Worten probieren zu erklären, um jeden abzuholen und jede. Also, wie gesagt, es ist nicht immer eitler Wohne bei Microsoft interne Changes und wirklich an das gesamte Team. Und wie ich euch erlebe, ist, wie gesagt, sagt mir, wenn es falsch ist, weil ihr habt da gewisse Schwerpunktthemen für jeden quasi kristallisiert. Und diese Schwerpunktthemen werden dann eben von einzelnen Mitgliedern oder mehreren dann begleitet und kann man als Projekt ein bisschen betrachten. Und
ich würde grundsätzlich sagen, ist per se der Betriebsrat, hat ja die Aufgabe, die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen zu vertreten. Und das ist was, was bei Microsoft die gleiche Aufgabe wie bei allen anderen Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei uns von Anfang an ein einfacheres Miteinander war, auch mit dem Unternehmen, also mit der Geschäftsführung, mit der lokalen Geschäftsführung, mit der lokalen Personalabteilung, da Dinge in Bewegung zu bringen, die vielleicht jetzt nicht auf der Primäragenda des Unternehmens standen, aber die wir halt auf die Agenda gebracht haben.
Und du hast was.
Also es waren weniger erfreuliche und mehr erfreuliche Themen dabei, aber es ist alles in allem super lehrreich und Betriebsrat heißt nicht notwendigerweise Feldzug gegen die Geschäftsführung.
Und da können immer alle dazu, das muss man auch sagen, wie du es gesagt hast, wir haben Ansprechpartner, die, glaube ich, alle in ihrem Rahmen in die richtige Richtung denken und gemeinsam bekommt man dann auch oft mehr zusammen. Wie man schon sagt, als wenn dann jeder nur sein Interesse verfolgt. Und ich glaube, das macht stark und hat sehr viel mit Vertrauen zu tun und das Vertrauen haben uns alle miteinander erarbeitet und da bin ich insgesamt schon stolz und froh, auch in dem Umfeld arbeiten zu dürfen, weil es eben, wenn man andere Betriebsratskörperschaften kennenlernt, halt auch viele andere Beispiele dazu gibt. Und das ist dann wiederum so wichtig, auch diese anderen Perspektiven kennenzulernen. Das hat immer wieder gute Gründe. Und die Kolleginnen und Kolleginnen in anderen Unternehmen machen auch super Jobs, aber sie haben halt, das Umfeld ist oft ein anderes. Und, und das muss man immer wieder berücksichtigen. Und da darf man dann auch nicht urteilen. Aber das ist sicher unsere Stärke, dieses quasi gewisse Vision zu haben, wie du es gesagt hast, André, und auch eben auf der anderen Seite Personen sitzen zu haben in der Geschäftsführung, die Vision auch teilen, versuchen zu unterstützen, so gut es geht, und manchmal aber auch halt nicht. Ja. Und das ist auch die Aufgabe. Und dann wird es auch einmal ein bisschen kurz knatschen, aber das ist auch unser Weg. Und da stehe ich schon noch dazu, wenn es einmal knatscht, dann bespricht man das in einem ruhigen Raum oder in einem Raum, spricht das aus, man muss sich nicht vor allen Mitarbeiterinnen beflegeln. Das sind so Dinge, ich bin dann auch nicht ich, also wenn das benötigt wird. Aber ich finde, das ist halt eine gewisse. Es gibt da durchaus, wo die Konfrontation zur Show gehört, auf beiden Seiten.
Okay.
Aber ich glaube eben, man muss immer authentisch sein, man muss den Weg finden. Und das ist interessant, dass es in den 4 Jahren bis jetzt so funktioniert. Und ich sage, ich bin ein Junior-Betriebsrat, wenn ich viele Kolleginnen außerhalb der Microsoft sehe, die 20, 30 Jahre Betriebsrat-Erfahrung haben. Aber manche Dinge, da muss man vielleicht auch nicht diese Erfahrung haben, weil es ist sehr viel Werte. Wie gesagt, es ist sehr viel Authentizität, glaube ich, ist wichtig. Und das hat mich gut gerüstet oder auch uns als Betriebsrat gut gerüstet, dass man dann der Microsoft ein gutes Handwerkszeug gelernt hat.
Ja, ich glaube, was ich vorher gesagt habe, dieses Credo, das Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen zu vertreten, ist bei uns einfach nach wie vor der Driving und wirklich der primäre Antrieb.
Es gibt halt gewisse Prozesse und Gesetze, die es nur gibt, wenn du Betriebsratskörperschaft im Unternehmen hast. Und das ist, glaube ich, einer der großen Punkte, was jetzt Informationspflicht angeht, Mitwirkungsmöglichkeiten, wo man sagen muss, das war ein guter Schritt. Und ich nehme es vorweg, die Geschäftsführung damals hat das begrüßt, dass ihr einen Betriebsrat gegründet hast. Hast du trotzdem Bammel gehabt? Warst du nervös? Was ist, wenn ich mit meiner Liste nicht gewinne? Was ist, wenn das alles in die Binsen geht? Oder was ist, wenn ich dann kein Betriebsratsmandat kriege und dann schießen sie mich ab danach? Also was ist in dir vorgegangen?
Also durchaus, das sind die Unsicherheiten, die du hast. Das ist eine Wahl. Also eine Wahl bedeutet, du brauchst eine große Anzahl an Unterstützern. Du weißt, du hast ein Gefühl. Du kennst aber damals waren wir ein bisschen weniger, 300 Leuten, nicht alle Meinungen, alle Gefühle und so weiter. Und deswegen genau
das. Und Corona ist auch noch.
Genau, was du gesagt hast, dieses Unsicher, was passiert, wenn ich es nicht wäre? Was bedeutet das für meinen Job bei Microsoft? Also das war dann schon so, aber eigentlich, was mich trotzdem getrieben hat, war eben dieser Punkt, wir haben eine Vision und eine Mission, wir wollen das erreichen. Das Risiko war für alle gleich, also auch von der anderen Gruppe. Also jeder hatte diese eine bestimmte Vision der Durchsetzung. Und das treibt dich und motiviert dich dann aber auch. Ja. Aber die Unsicherheiten, das ist keine gemähte Wiese, eine Entscheidung zu machen. Und ich habe damals auch, das muss ich auch aus der Schule plaudern, ich habe damals sehr unbedarft sein, was macht der Betriebsrat, wie schaut die gesetzliche Lage aus, wie funktioniert das? Habe damals bei der GPA damals angerufen, habe einen Zuständigen gefunden, meinen heutigen Betreuer, und habe damals gesagt, ja, und wie schaut das aus, was muss ich als Betriebsrat machen, was sind da die Schritte, was sind die Gefahren? Und dann habe ich die Frage gestellt, und muss ich da bei der Gewerkschaft dann auch dabei sein? Und da ist das einzige Mal, wo er böse war, ja, natürlich und so weiter. Und ich habe das damals nicht verstanden, warum, weil vorher hatte ich keine gewerkschaftliche Erfahrung im großen Stile. Aber ich verstehe komplett, warum zum Beispiel das so wichtig ist, weil ganz einfach die Unterstützung, die Vertretung, dieses gemeinsam ist ein Kern. Ein Betriebsrat ohne Gewerkschaft ist ganz, ganz schwer, dass das funktioniert aus meiner Sicht heraus. Und es ist auch ein Geben und Nehmen. Und wir arbeiten da im Kollektiv super zusammen. Aber das kennst du nicht, wenn du in der IT ist das ein Thema. Unser Organisierungsgrad ist sicher nicht so hoch wie in der ÖBB, weil das bei uns halt keiner den Bedarf hatte, auf Unterstützung von den Sozialpartnern, im speziellen der Gewerkschaft, zurückzugreifen, weil wir eh alles haben aus unserer Sicht oder es ist immer eine Lösung gefunden, aber da viele Leute sich bei uns dann halt einen Anwalt leisten können, das vielleicht in anderen Unternehmen nicht so der Fall ist. Und ich glaube, das zu lernen und auch diese Idee reinzubringen, war uns auch wichtig. Also ich möchte nur hinweisen, wir haben zum Beispiel eben auch Arbeiterkammerpräsidentin im Haus gehabt, um mal zu erklären, im Haus unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, was leistet die Arbeiterkammer überhaupt? Also das sind so Punkte, da geht es um auch ein bisschen gesellschaftliche Ausbildung. Ich glaube, das ist in einer Welt, wo wir leben, wo es uns gut geht als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, gehört das auch dazu, seinen Beitrag zu leisten aus meiner Sicht heraus. Und jetzt möchte ich mit meiner Brandrede wieder ein bisschen runterfahren. Aber das waren für mich schon Learnings, eben nicht aus so einer Welt zu kommen. Das war für mich eben, ich vor 5 Jahren hättest mich zu dem Thema nicht fragen können, ich hätte mich nicht ausgekannt. Heute mit dem Wissen, was hier alles geleistet wird, schon sehr, sehr, sehr spannend und wichtig. Ja.
Ich würde gerne noch ganz kurz einhaken, gleich, André. Nämlich dieses Thema der 2 Listen und den Überlegungen, was ist, wenn wir nicht werden. Ich muss sagen, die Erfahrung hat dann gezeigt, dass auch das wieder sehr für die Kultur bei Microsoft spricht, weil ab dem Tag der Wahl, wo es fertig war, waren die 2 Listen ein Betriebsrat.
Genau, das ist ein super Hinweis. Genau, und das sind wir auch heute. Also wir sind heute ein Betriebsrat, wo wir wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied mehr sehen, ganz einfach, weil es um Sachthemen am Ende des Tages geht. Und da hat man so eine große Schnittmenge, dass man genau als eines agieren kann. Danke, super Hinweis, Christian.
Ja. Genau, das heißt, die Themenschwerpunkte haben sich sehr wohl dann durch die Liste, die gewonnen hat, eher kristallisiert, aber durchaus das ist ja ein guter Hinweis, bei uns selbstverständlich eigentlich, ja. Aber nicht in jedem Unternehmen wäre es selbstverständlich, dass die Leute dann miteinander sich zusammensetzen und sagen, okay, es geht um die Sache.
Also ein fraktionsloser Betriebsrat in
Wirklichkeit. Wir sind eigentlich ein fraktionsloser Betriebsrat. André, du hast
Das Statement war so gut, dass es mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept bringt. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Die Schaffung des Betriebsrats, und ich sage, ich bin jetzt doch schon lange dabei, hat dazu geführt, dass wir gewisse Punkte standardisiert haben. Einfach, und das ist ein Benefit sowohl für Mitarbeiter als auch fürs Unternehmen. Sei es, ob ein Kind auf die Welt kommt beim Mitarbeiter, dann gibt es Standardregeln, Möglichkeiten, in bis zu 6 Wochen sozusagen Auszeit zu nehmen. Also jetzt für die Väter primär interessanter, für die Mutter sowieso. Also das ist ja nicht die Frage. Und genauso, wenn etwas in der Familie passiert, dann hat man genauso Punkte, wo man sich dann zurückziehen kann und die Sache regeln kann, etc. Also, und das sehe ich sehr wohl als Benefit, sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen, weil man muss es nicht neu diskutieren jedes Mal und jedes Mal ist das ein Sonderfall und jedes Mal ist das, wie er gerade irgendwie besser verhandelt und oder wenn es mehr interessiert, unter Anführungszeichen. Also das finde ich als wirklich einen großen Vorteil. Was ich dich fragen wollte, würde, siehst du dich jetzt persönlich eher als Klassensprecher oder als Klassenvorstand?
Na, eigentlich als Das ist eine gute Frage.
Boah, jetzt...
Jetzt hast du mich überwischt.
Ich würde den Betriebsrat als die Klasse sehen und dich als Klassensprecher in dem Fall eher. Also um die Frage konkret zu beantworten. Ja.
Naja, Klassensprecher für den Betriebsrat vielleicht.
Nein.
Für die Mitarbeiter. Ich meine für die Mitarbeiter, nicht für das Team.
Also nicht für
das Betriebsrat-Team.
Ohne groß drüber nachgedacht zu haben, würde ich sagen, die Mitarbeiter und Ihnen sind die Klasse. Und Betriebsratsvorsitzender ist der Klassensprecher, weil er die Interessen der Klasse vertreten möchte.
Ja.
Soll.
Beides ist möglich, deswegen. Nein, aber, also aber
Wie gesagt, ich habe es nicht zu lange drüber nachgedacht.
Ich würd auch sagen, der Klassensprecher, wenn man muss wissen, was die Klasse, und in dem Fall geht es wirklich um, ich sehe es jetzt auch als Gesamtsituation der Mitarbeitenden bei uns, dementsprechend soll ich, ja, geht es darum, eben wirklich die Klasse auch dementsprechend zu vertreten, was bedeutet, man muss schon wissen, was wem bewegt, und das ist auch immer wieder spannend zu erheben, weil es sind oft nicht der Lauteste ist das Wichtigste, sondern die Leisen zu hören, die Bedürfnisse der Leisen zu hören, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und das wiederum in einem Umfeld der Microsoft, wo oft der Laute der ist, der gehört wird, der das auch uns antrainiert oft ist, müssen. Aber auch da wiederum, siehe Satya, siehe unsere Kultur, das zu schaffen, die Leisen genauso mitzunehmen auf die Reise, das ist das, was auch unsere Aufgabe ist. Also ich muss da, dass diese Balance aber zu finden, ist gut, und wir freuen uns um jede Rückmeldung. Aber wenn irgendwas passiert, im Guten und im Schlechten, ja, das ist auch wieder das zu bekommen, ist ja.
Ich glaube auch, dass ihr Vertrauen habt. Also ich kann natürlich nicht für jeden Mitarbeiter sprechen, gar keine Frage, aber durchaus der Tenor auf den Gang ist durchaus sehr positiv. Das stimmt schon.
Es ist auch unser Empfinden, dass die Resonanz auf dieses Thema Betriebsrat wesentlich besser ist, als es vor Beginn zu befürchten oder zu erwarten war.
Und das freut uns, ja, muss man sagen, und dafür muss man auch immer sagen, eine gewisse Demut auch Danke sagen, weil es eben auch nicht selbstverständlich ist. Ja. Und es, wie gesagt, freut mich, wenn wir das Feedback bekommen, und darum freuen wir uns auch auf jedes Feedback. Also das ist, diese Schleife aufrechtzuerhalten, ich finde, das ist Kern, und wir können viele Dinge besser machen, bin 100% überzeugt, dass da noch viel gibt, was wir gestalten können, machen können, anders machen können. Aber wie gesagt, eben, wir sind in unserer ersten Betriebsratsperiode, wir haben von null begonnen, wir haben jede Betriebsvereinbarung neu aufgesetzt. Das ist schon viel Arbeit, und deswegen war ich auch froh, und das ist ja auch in die Entscheidung muss ein Betriebsrat oder ist bei uns zu treffen gewesen, mache ich das Vollzeit oder mache ich es als Ehrenamt, des restlichen Betriebsrats. Und die Entscheidung, es als Vollzeit zu machen, war für mich jetzt im Nachhinein die absolut richtige, weil durch die Aufgabe, die so vielschichtig ist und so viele Aspekte bringt und so viele neue Themen, Rechtssicherheit, also sich einmal Rechtswissen zu verschaffen, aufzusetzen, Betriebsvereinbarungen, Gespräche extern zu arbeiten. Also es ist wirklich, wirklich unglaublich vielseitig und auch ganz schön anstrengend. Und deswegen ist es gut, also wie gesagt, bin ich froh, dass Sie mich so entschieden haben.
Welche Tipps gibst du New Hires, also Leute, die bei uns neu anfangen, mit?
Welche Tipps gebe ich nur? Also dieses fragt, wenn ihr euch nicht auskennt. Also ich glaube, das ist eine einzigartige Geschichte, auch bei Microsoft. So bin ich, mein erster Tag bei Microsoft ist so abgelaufen, ich bin ins Büro gekommen, habe mein Notebook, damals Notebook kann man nicht sagen, es war noch ein recht großer Notebook.
Laptop.
Ein Compa, kann mich erinnern, LTE, irgendwas. Und jeder ist zu mir gekommen und sagt, wenn du was brauchst, frag mich, wir beantworten dir alles. Und das hat sich nicht verändert über die letzten fast 30 Jahre.
Absolut.
Und das macht uns echt auch aus. Es gibt keine blöden Fragen bei uns, auch als junger, als neuer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die kommt, ich kann jede Frage fragen, ich muss nur Aktives tun, das ist ganz wichtig. Und das geben wir bei den New Hire Trainings auch mit, dieses Bitte, weil wenn du es nicht erfragst, die Microsoft bespielt dich zwar mit vielen Dingen, aber das ist overwhelming in vielen Fällen, aber du kannst fragen, es wird keiner bei uns Nein sagen oder sagen, ich habe jetzt keine Zeit, will ich nicht, mache ich nicht. Das finde ich super, und das sollte man sich bewahren. Eben dieses aktive, auch das Lernen, sich Zeit, um lernen zu können, sich zu nehmen, gerade als New Hire, das ist oft die Gefahr bei uns, dass Leute zu uns kommen, vom ersten Tag und sich sofort in ihren Job stürzen und das Onboarding nicht richtig tun oder nicht sich genug Zeit nehmen, das finde ich sehr gefährlich. Also bitte nehmt euch die ersten 30, 60 Tage Zeit. Eure Manager wollen, dass ihr sofort irgendwo zum Kunden geht oder sofort operativ seid. Aber wenn ihr euch die Zeit zum Onboarding nicht nehmt, dann ist es ganz, ganz schwierig. Merke ich auch immer wieder, dann leider auch, wenn uns Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen verlassen. Und dieses immer neugierig sein, also das Growth Mindset auf Österreichisch irgendwie zu übersetzen, ist ganz, ganz wichtig. Weil nur so kommt man bei uns weiter. Also ich mache den gleichen Job über x Jahre hinweg, möchte mich nicht verändern, dann wird es bei uns, glaube ich, ganz schwer. Aber das wären so kurz gesagt die drei Dinge, die mir einfallen. Also Christian, was du dir noch was einfällt.
Ich glaube, du hast das jetzt mit deiner letzten Aussage hast du es ja wunderbar auf den Punkt gebracht, nämlich auch in dem Format, in dem wir heute zusammengekommen sind, mit diesen Veränderungen.
Bevor wir zum Schluss kommen, wann, Franz, sollte ich zum Betriebsrat gehen? Wann komme ich zu dir eigentlich?
Du kannst zu uns kommen oder zu mir kommen für eigentlich alles, wo du nicht weißt, was du adressieren sollst. Also ich sehe uns als Betriebsrat wirklich als Ansprechperson, und wir haben eine so schöne, breit aufgestellte Mannschaft mit Leuten, die hochrangig gearbeitet haben mit unseren EVPs. Ja. Wir haben Leute, die Erfahrungen haben im Bereich Mutterschutz, im Bereich Karriere, im Bereich Support, im Bereich Manager selber waren. Also du kannst zu uns mit so vielen Themen kommen und das bieten wir an und hoffentlich bieten wir auch immer wieder aktiv an. Und deswegen, da gibt es kein Thema, das wir nicht ansprechen. Wenn es dir privat nicht gut geht, geht es dir privat nicht gut. Und wenn du das Vertrauen hast, du kannst das bei mir oder bei einem von unserem Betriebsratsteam landen, dann komm zu uns. Wir sind wirklich dafür da. Und besser zu früh, das sage ich schon auch immer, kommt lieber früher zu uns als zu spät, wenn dann schon die Hütte brennt, grob gesagt, oder wenn du in einer Problematik bist, wo das Unternehmen vielleicht knapp vor einer Entscheidung steht, dann ist es oft ganz schwer zu helfen. Aber wir helfen, je früher wir helfen können und involviert werden, desto besser ist, glaube ich, für alle.
Und auch nicht nur lieber früh als spät, sondern lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
Absolut.
Und auch mit, wie gesagt, auch wenn wir vielleicht für ein Thema jetzt nicht den Experten mit jahrelanger Erfahrung haben, wir haben dann das Netzwerk von Franz oder von uns zur Gewerkschaft oder Arbeiterkammer oder wohin auch immer, um Antworten liefern zu können oder halt generell Benefits, die wir als MitarbeiterInnen vom Unternehmen bekommen. Es ist ja so breit, dieses Benefits-Buch, dass man kann oder man weiß meistens gar nicht alles. Und auch wenn es mal privat nicht gut geht, vielleicht die Möglichkeit, Privatkonsultation nicht durch einen Betriebsrat in Anspruch zu nehmen, aber von einem Betriebsrat halt vermittelt zu werden.
Mhm. Ja, der Franz wird uns noch für eine zweite Folge zur Verfügung stehen, weil er hat ja eine Infoveranstaltung ins Leben gerufen für Betriebsräte. Der Franz hält da Vorträge zum Thema, wie gehe ich mit künstlicher Intelligenz, KI im Unternehmen um. Da werden wir den Franz noch ein bisschen löchern, was so seine Erfahrungen sind. Trotzdem, lieber Franz, danke.
Ich habe eine Frage. Ja? Die Präsidentenfrage muss ich schon stellen, ja? Weil wie gesagt, dann bei der zweiten Folge werden wir uns ja auf bestimmte Themen. Wirst du nochmal kandidieren, Franz?
Muss ich mich heute schon outen? Also ich habe wirklich den Wunsch oder die Energie, glaube ich, auch das eine zweite Periode zu machen. Also wenn ich das heute so sagen darf, auf jeden Fall, weil ich denke, es wäre schade jetzt nach den ersten 5 Jahren das Wissen irgendwo, sage ich einmal, nicht mehr zu haben oder nicht mehr für diese Themen da zu sein. Also wenn mein Feuer brennt enorm, fast noch mehr als ganz am Anfang, weil es ganz ehrlich, weil ich gesehen habe, es taugt mir persönlich so, es taugt mit dem Team sehr. Wir haben noch viele Dinge, glaube ich, in den Ideen, die wir umsetzen wollen. Also wenn du mich so direkt fragst, muss ich sagen, ich glaube, ja.
Okay.
Danke.
Ja, danke Franz, dass du unser ganzer Gast warst. Ja, und in diesem Sinne, das einzige Konstante, die Veränderung.